Bärbel Schäfer, der Sonntagstalk in HR3.
Guten Morgen, ihr lieben Valentinsfans. Hier ist der HR3 Sonntagstalk. Ich bin Bärbel Schäfer. Und alles hat seinen Platz. Klar, Valentinstag, der Tag der Liebe, ist immer am 14. Februar. Das Oktoberfest gehört nach München, das Fischbrötchen nach Hamburg und ein grummeliger Taxifahrer vielleicht auch schon mal nach Berlin. Aber was gehört zu uns nach Hessen? Ganz klar, der Frauenfußball. Der FFC Frankfurt war lange die deutsche Mannschaft mit Stars wie Birgit Prinz und Steffi Jones, die natürlich auch hier schon mal zu Gast waren im HR3 Sonntagstalk. Und in Hessen sitzt bekanntlich auch der DFB mit seinen Nationalmannschaften. Die Chefin der besten Fußballspielerinnen unseres Landes, und vielleicht spielen eure Girls ja auch zu Hause Fußball, ist mein Gast heute im HR3 Sonntagstalk, Martina Voss-Tecklenburg. Guten Morgen.
Wunderschönen guten Morgen.
Wunderschönen guten Morgen, das wünsche ich Ihnen auch. Es ist ja Valentinsmorgen, ne? Da klopfen ja die Herzen ein bisschen höher. Wahrscheinlich ist der eine oder andere geweckt worden mit einem Blumenstrauß oder frisch gedeckten Frühstückstisch. Was gibt's bei Ihnen am Valentinstag?
Bei uns gibt's heute Gänseeier.
Gänseeier? Wieso da? Ja, das ist was. Ist das ein Ritual, was ich nicht kenne?
Ja, Gänseeier gibt's ja nicht so oft oder wir essen sie nicht so oft, aber für uns ist es was ganz Besonderes. Und der Valentinstag, wenn er schon auf den Sonntag fällt, dann sollten wir auch Gänseeier, also was Besonderes, Frühstück.
Und schmeckt das so wie normales Hühnerei oder Straußenei? Oder?
Nee, tatsächlich schmeckt es doch ein bisschen strenger, ist sehr, sehr groß. Also man wird dann auch wirklich satt. Man isst es ja mit Maggi, Salz und Pfeffer, Senf. Und schmeckt gut, kann ich nur empfehlen.
Und hat natürlich hohes Eiweißpotenzial, ist ja auch klar. Und für eine viermalige Europameisterin, sechsmal Deutsche Meisterin, Fußballerin des Jahres in doppelter Ausgabe und heute Trainerin der Frauenfußballnationalmannschaft kann ja eine Portion Eiweiß nicht schaden. Hessen, habe ich eben schon gesagt, lange Zeit Epizentrum des Frauenfußballs und mit großen Clubs. Was heißt das für Sie? Haben Sie immer einen Blick auf die hessischen Vereine?
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, es ist einfach traditionell Frauenfußball geprägt durch große Traditionen und für mich persönlich auch mit wundervollen Erinnerungen verbunden. Also ich bin das erste Mal 1985, mein Gott, wie lange ist der, DFB-Pokalsieger
genau
geworden.
Rechnen.
Im Stadion vom FSV Frankfurt. Und natürlich verbinde ich mit Frankfurt einerseits mit meiner eigenen Fußballkarriere ganz viele schöne Momente, ganz viele heiße Duelle. Aber natürlich auch jetzt mit Blick auf die Fusion vom FFC Frankfurt, der den Frauenfußball ja in großartiger Art und Weise geprägt hat, hin zur Eintracht. Mhm. Wir haben junge Talente dort, wir haben Nationalspielerinnen dort, der DFB sitzt dort, also natürlich ist uns der hessische Raum erstens nicht fremd und zweitens auch wichtig.
Okay, kleiner Geheimtipp. Angenommen, Corona ist irgendwann mal wieder vorbei, wovon wir alle ausgehen und wir strengen uns ja auch alle an, damit das schnell passiert. Schönster Ort für Sie in Frankfurt?
Der Fußballplatz. Egal welcher.
Ganz klar. Ich dachte, ich könnte Ihnen irgendwas anderes rauslocken, was nicht grün ist unter Ihren Füßen.
Schwierig.
Schwierig. Ne? Werden Sie denn in Hessen schneller erkannt als anderswo?
Ja, also ich glaube schon, dass der Bekanntheitsgrad jetzt schon ein bisschen größer ist. Und da, wo Frauenfußball eben auch aktiver ist und die Menschen sich mehr interessieren, da werden dann auch wir vom kleineren Frauenfußball ab und an erkannt.
Mögen Sie das?
Ja, ich mag es deshalb ganz gerne, nicht um meiner selbst willen, sondern weil ich dann merke, da ist eine Präsenz, da ist eine Aufmerksamkeit. Ich kann in die Kommunikation kommen mit den Menschen. Ich kann was erklären, ich kann aufmerksam machen. Ich kann vielleicht auch eine gewisse Wertschätzung erreichen, weil ich merke immer wieder, dass ganz viele Menschen draußen gar nicht wissen, was unsere Fußballerinnen leisten, dass sie große Vorbilder sind, dass sie als Persönlichkeit darstellen, dass sie ganz viel auch für die Gesellschaft leisten und das müssen wir viel mehr herausstellen.
Also wir werden einiges davon besprechen, das soziale Engagement natürlich abseits des Platzes der talentierten Fußballerinnen, aber wir wollen natürlich auch einen Blick werfen auf das, was Ihnen wichtig ist, She for IT. Jetzt reden wir nicht vom Skifahren, sondern She, das englische Sie. Ja, also weibliche Führungskräfte, weibliches Personal in die IT-Branche. Dafür sind Sie eine Botschafterin. Was das mit Fußball zu tun hat und warum Sie dafür Ihren Namen geben, das klären wir heute im HR3 Sonntagstalk. Ich freue mich, dass Sie mein Gast sind, Martina Voss-Tecklenburg. Gleich mehr mit uns beiden, okay?
Okay.
Digitalisierung, das ist das Thema für uns alle derzeit. Damit lernen die Kinder zu Hause, im besten Falle, wenn es von Seiten der Schule aus klappt. Damit arbeiten wir alle oder viele von uns im Homeoffice. Die öffentliche Verwaltung muss sich umstellen, das Gesundheitswesen. Aber wenn wir in unserem Unternehmen den IT-Service abrufen, wer kommt dann? Wer sorgt zu Hause dafür, dass das WLAN stabil läuft für die nächste Videokonferenz? Oft sind es eben immer noch und hauptsächlich Männer. Eine Frau, die sich dafür einsetzt, dass mehr Mädchen und mehr Frauen die Zurückhaltung endlich mal bei den IT-Berufen ablegen, ist Martina Voss-Tecklenburg, Trainerin der Frauenfußballnationalmannschaft. Und wir haben dieses Gespräch eben auch über IT vor ein paar Tagen geführt. Frau Voss-Tecklenburg, wie viel IT steckt denn im DFB eigentlich drin?
Oh, da steckt eine Menge IT im DFB. Also ich glaube, wir sind dort sehr fortschrittlich, gerade jetzt natürlich in diesem schwierigen Jahr mit der Corona-Pandemie mussten wir, ja, oder durften wir auch sehr viel lernen. Wir haben sehr viel digital gearbeitet, wir haben sehr viele Videokonferenzen, wir haben vor allen Dingen versucht, unsere Spielerinnen draußen gut zu betreuen. Und dazu gehört es, dass man Kommunikation aufbaut, aber auch uns weiterentwickeln, indem wir teilweise Technikformen virtuell dargestellt haben, Yoga-Sessions gemacht haben, wir haben gemeinsam gekocht. Wir haben uns also auch in vielen anderen Formaten wiedergefunden, waren sehr kreativ und sind neben dem, dass wir im Fußball strukturell gewachsen sind, auch tatsächlich digital gewachsen.
Was war die größte Herausforderung für Sie? Wo haben Sie gedacht, das können wir nicht stemmen, haben das dann aber trotzdem geschafft? Wir alle stehen ja immer so vor Aufgaben mit unserem Computer, an denen wir uns die Haare raufen, um meinen zu scheitern.
Ja, tatsächlich in vielen Bereichen. Also erstmal mal unterschiedliche Formate erstellt, aber auch bin ich jetzt gewachsen, selber Präsentationen zu erstellen. Wo ich immer noch ein bisschen Unterstützung brauche, ist bei Videos. Aber insgesamt möchte ich da einfach nochmal sagen, auch einen Respekt dort geben an meine jungen Trainerinnen auch, die sich dort sehr engagiert haben, aber vor allen Dingen auch an die Spielerinnen. Also was sie dort auf den Weg gebracht haben, da merke ich eben, die sind alle fit, die werden alle groß damit, die sind alle viel, viel besser. Und Gott sei Dank habe ich eine Tochter, die sich auch sehr gut damit auskennt. Und wenn ich dann mal Fragen habe, kann ich auch per Express sie anrufen und
aber
sagen.
Das klingt dann doch ein bisschen so, das machen ja viele von uns Eltern auch, dass wir die Teenager-Kids dann fragen, ist IT ein Generationsthema?
Ja, auf jeden Fall ist es ein Generationsthema. Ich glaube aber auch, dass sich die ältere Generation jetzt tatsächlich auch in dieser Zeit da nochmal weiterentwickelt hat. Aber die Jüngeren können helfen. Die können helfen, Ängste vielleicht auch abzubauen. Sie können erklären, sie können Hilfestellung geben. Und andersrum ist es gerade auch für mich in doppeltem Sinne auch interessant zu schauen, was macht die junge Generation? Das betrifft ja auch meine Spielerinnen, das betrifft das ganze Leben mit Social Media. Das löst etwas aus. Das löst ja nicht nur Positivität aus, das löst zum Teil auch Druck aus. Also das sind alles Themen, die wir auch bespielen. Und je mehr ich mich damit beschäftigen kann, umso besser kann ich meine Spielerinnen und die junge Generation verstehen.
Also es gibt eigentlich gar keine Ausrede mehr, es nicht zu tun. Es kann natürlich auch schiefgehen. Es sind ja wichtige Daten, die natürlich auch Gegner interessieren können.
Genau, das ist ein Themenfeld, was man sicherlich auch bespielen muss und wo auch der DFB eine hohe Verantwortung hat. Wir hatten ja auch noch einen Angriff auf die IT beim DFB. Also auch dort merkt man, das ist ein großes Thema aktuell. Und natürlich Datensammlung, Datenschutz. Also einerseits wollen wir natürlich auch archivieren. Wir wollen Daten sammeln von Spielerinnen. Wir wollen Kommunikation verbessern, indem unsere Trainerinnen vielleicht dann auch mehr Informationen oder schnellere Informationen haben. Aber immer wieder auch unter Berücksichtigung, was können wir wirklich nach draußen geben? Wo machen wir uns auch angreifbar und wo müssen auch Menschen geschützt werden? Also es ist ein sensibles Feld, mit dem man sich beschäftigen muss. Und das zweite Feld ist natürlich Suchtpotenzial über die Medien, über digitale Medien. Auch dort klären wir auf. Wir müssen dort auch das Thema mit unseren jungen Menschen einfach bespielen. Wann gehört das Handy einfach auch nicht mehr ans Bett, ins Zimmer? Wann sollte man dort abschalten? Es geht um Schlafqualität, es geht um Regeneration fürs Gehirn. Also es sind viele Dinge und die müssen wir gemeinsam erarbeiten, spielerisch erarbeiten, um dort Verständnis zu entwickeln.
Und das ist dann auch wieder ein Generationsthema. Ich glaube, da fällt es den Jüngeren dann wieder schwieriger, das dann tatsächlich auch mal loszulassen, das Handy dann. Mehmet Scholl, auch ein bekannter Fußballspieler, mittlerweile ein Kommentator, hat mal so ein bisschen abfällig gesagt, naja, es gibt eben auch die Laptop-Trainer, ja, die vielleicht praktisch nicht so stark sind, vielleicht selber gar nicht so viel Spielerfahrung hatten, aber an den Job eben immer über die Daten, die im Laptop lauern, dann rangehen. Sind wir auf dem Weg beim Fußball, alles eben auch zu digitalisieren?
Nein, alles werden und können wir nicht digitalisieren. Das ist auch gut so, weil am Ende stehen wir am grünen Rasen und müssen uns da physisch und mechanisch bewegen. Und das tun wir in einer herausragenden Art und Weise. Aber ich finde, dass wir einen riesen Mehrwert gewonnen haben über eben ja Daten, die zum Beispiel, ich mache ein Beispiel aus der Praxis, wenn ich eine Trainingsform mir ausdenke und das ganze Training organisiere und bin dann in der Belastungssteuerung, dann will ich das natürlich auf einem bestmöglichen Niveau haben. Und heute helfen uns die Mechanismen, dass ich in Echtzeit die Belastungssteuerung abrufen kann. Und dann kann ich schauen, ob eine Spielerin vielleicht noch ein bisschen mehr Input braucht oder ob ich schon eine Spielerin rausnehmen muss, ob die Spielform zu intensiv ist, ob sie noch was braucht. Und wir gucken ja immer Richtung Spiel, immer Richtung Spieltag, Matchday. Und da können wir das permanent gut steuern. Und es gibt mir als Trainerin eine größere Sicherheit, dass ich gut arbeite. Früher ging das alles nur übers Auge, übers subjektive Empfinden.
Ich wollte gerade fragen, wie haben Sie denn die Daten früher gespeichert?
Auf dem Spielzettel? Gar nicht, ja, im Kopf und Kommunikation mit der Spielerin, das funktioniert auch. Aber das geht auch heute noch und das ist auch immer noch wichtig, dass ich frage, wie habt ihr das Training erlebt? Aber wie gesagt, es gibt eine größere Sicherheit, es gibt einen Mehrwert. Wir können es auch für uns nutzen in Entwicklung, wenn ich meiner Mannschaft aufzeigen kann, dass wir uns in den dynamischen Läufen verbessert haben, dass wir mehr Kilometer laufen, dass wir intensiver laufen, dass wir schneller laufen. Dann kann ich das für unsere Weiterentwicklung für den Kopf nutzen. Und der Kopf ist immer noch das Wichtigste.
Also davon gehe ich aus, dass das der Fall ist. Und wie das ist, wenn man am Rasen eben steht, am Rand, und man kann nicht aktiv selber eingreifen, sondern kann natürlich die Tipps geben, was auch eine aktive Form ist. Das müssen Sie mir gleich erklären, Frau Voss-Tecklenburg. Gleich mehr mit Ihnen. Klingt erstmal total logisch. Trainerin der deutschen Fußballnationalmannschaft der Frauen ist eine Frau. Martina Voss-Tecklenburg ist heute mein Gast hier im hr3 Sonntagstalk an diesem Valentinssonntag. Und als sie in den 90ern gespielt hat, da sah die Welt noch ganz anders aus. Ohne IT im DFB oder mit etwas weniger IT. Jetzt haben wir 2021 und Frau Voss-Tecklenburg, wir haben gerade gesagt, auch im DFB spielt IT eine Rolle. Sie sind Botschafterin von She4IT. Was steckt denn dahinter?
Ja, She4IT ist eine Kampagne der Adesso SE, wo ich seit 2,5 Jahren Testimonial bin. Und wir sind damals zusammengekommen, weil wir festgestellt haben, dass es zwischen Sport und Wirtschaft und vor allen Dingen zwischen Branchen, die männerdominiert sind, extrem viele Parallelen gibt. Und ich bin ja auch in einer männerdominierten Fußballwelt groß geworden. In vielen Bereichen war ich immer die einzige Frau. Und in der IT-Branche haben wir eben auch einen Mangel an weiblichen Mitarbeiterinnen, vor allen Dingen aber auch an weiblichen Führungskräften. Und da haben wir uns überlegt, wie können wir voneinander profitieren? Wie kann ich Expertise aus dem Sport einbringen? Und haben dort eben mehrere Kampagnen gefahren. Das eine ist eben die She4IT-Kampagne, wo es darum geht, mehr Frauen für die IT zu gewinnen, Ängste abzubauen, Vorbilder zu entwickeln. Und wir haben eine Adesso 11 gegründet. Und ich bin der Coach dieser Adesso 11. Und wir haben Workshops gemacht, wir haben Bootcamps gemacht und da versuche ich immer wieder auch einen Transfer zu bringen aus dem Sport und da gibt es so viele Parallelen, dass das wirklich für mich ein Mehrwert ist und ein spannendes Feld ist und richtig Spaß macht.
Aber wenn Sie da Bootcamps veranstalten, sind das ja IT-Mitarbeiterinnen, oder? Keine Leistungssportlerin,
genau. Okay. 11 Frauen aus der IT-Branche.
Röcheln die noch um Luft oder sind die wieder okay?
Nein, das kommt ja darauf an, wie man so ein Bootcamp füllt. Das kann man natürlich sehr physisch füllen, aber das kann man auch natürlich sehr mental füllen. Und von daher haben wir eher die andere Variante gewählt, indem wir ja kreativ zusammenarbeiten. Das sind alles Frauen, die selber machen wollen. Also die wollen mich auch gar nicht da vorne stehen haben mit einem Monolog, sondern die wollen selber Dinge erarbeiten. Und von daher, wie gesagt, macht es Riesenspaß, dort auch in der Weiterentwicklung unterstützen zu können.
Genau. Und das Wort Weiterentwicklung ist ja eigentlich ganz wichtig, weil der Frauenfußball hat sich weiterentwickelt. Warum hadert es denn noch mit der Weiterentwicklung von Frauen in der IT-Branche? Sie haben gerade gesagt, es braucht Mut. Da muss es ja irgendwo auch eine Art innere Handbremse geben.
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, das ist tatsächlich auch noch ein traditionell verhafteter Beruf, wo es immer hieß, ja, der ITler ist ein Nerd, der sitzt im Keller, hat den Pizzakartons, die Cola-Dosen, fettige lange Haare, T-Shirt.
Das
ist ja
wie, so das Bild. Stimmt jetzt nicht?
Nein, das stimmt nicht. Aber so war das Bild. Und ich glaube auch, wenn es, ja, Mathematik und diese ganzen Dinge, die dazugehören, die waren ja auch schon eigentlich in der Schule so ein bisschen traditionell. Das ist mehr Jungs-Thema und Frauen und Mädchen trauen sich nicht daran. Und deshalb geht es erstmal darum, aufzuklären, was diese IT-Branche wirklich auch für einen Mehrwert hat, was für ein spannendes Arbeitsfeld es ist. Und dann merken wir halt, Diversity ist ein großes Thema. Ich glaube, dass je diverser ein Team ist, umso leistungsfähiger ist es. Und deshalb tut es männerdominierten Branchen und Berufsfeldern einfach gut, wenn mehr Frauen kommen. Aber wir brauchen Vorbilder. Wir müssen es öffentlich machen, damit sich einfach mehr junge Mädchen trauen. Und mir geht es darum, auch zu zeigen, egal welche Leidenschaft du als Mädchen hast, egal was dich interessiert, du kannst es ausprobieren, ist keine Frage des Geschlechts, ist einfach eine Frage der Leidenschaft und der Qualität.
Sie haben gerade gesagt, Frauen bereichern natürlich ein Team. Das heißt eigentlich ja auch, das Karrierepotenzial für die Frauen selbst und auch Karriere- oder Umsatzpotenzial für das Unternehmen brach liegt, wenn man es nicht nutzt.
Ganz genau. Also das ist genau der Punkt, wo, glaube ich, jetzt auch Unternehmen das erkennen und erkannt haben. Und jetzt müssen wir eben dort auch noch ein bisschen was aufbrechen. Also, dass sich Frauen dann auch wohlfühlen in dem Bereich. Es braucht auch neben dem, dass es sicherlich eine Akzeptanz, eine Förderung geben muss, eine Unterstützung, braucht es aber auch eine eigene innere Community, dass sich also Frauen auch gegenseitig dort nochmal stärken können, unterstützen können. Aber insgesamt, und wir leben das vor im DFB, wir haben gemischtgeschlechtliche Teams, wir sehen, dass es echt gut funktioniert, wir arbeiten alle auf Augenhöhe. Und ich glaube, dass wir auch nochmal eine andere Art der sozialen Kompetenz und eine Angenehmheit dann auch in Sachthemen reinbringen können, die in männerdominierten Bereichen auch notwendig sind.
Ja, so würde ich es auch beenden. Und dann wollen wir noch mal, wenn Sie die Reise mitmachen, zurückblicken in Ihre Kindheit. Denn so ein Leistungswille, eine Leistungsbereitschaft und auch ungewöhnliche Wege zu gehen, das hat ja immer Wurzeln. Und diese liegen in Ihrem Fall im Ruhrgebiet. Gleich mehr mit Ihnen, Martina Voss-Tecklenburg. Hier ist der hr3 Sonntagstalk. Ich bin Bärbel Schäfer und die Zukunft für Hessen wird sonntagmorgens, wenn keine Pandemie ist, auf zugigen Sportplätzen entschieden. Zumindest die Zukunft des Fußballs. Denn dann kommen die Mädchen zum Sichtungstraining und landen vielleicht in einer Auswahlmannschaft und werden dann besonders gefördert. Eine Frau, für die das ganz entscheidend ist, Talente frühzeitig zu erkennen, ist Fußball-Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg. Und sie ist heute mein Gast im hr3 Sonntagstalk. Für sie hat der Fußball im Ruhrgebiet begonnen, in ihrer Heimatstadt Duisburg. Wie sah es denn damals da aus, Martina Voss-Tecklenburg? Gab es einfach so einen Platz zum Spielen bei euch vorm Haus?
In einem Mietshaus in Duisburg sind wir groß geworden, meine Geschwister und ich. Und unser Hof grenzte am Schulhofzaun, über den wir geklettert sind. Und da gab es einen schwarzen Betonplatz mit zwei Stangentoren. Und dort haben wir uns aufgehalten. Das war unser Spielplatz. Dort kamen alle Kinder zusammen aus der Nachbarschaft zwischen 5 und 15 und haben dort zusammen Fußball gespielt oder eben ja einfach die Freizeit verbracht. Und dadurch war ich schnell dabei, war immer mit. Der Ball war dabei. Es war auch egal, ob du ein Mädchen oder ein Junge bist. Und wir haben dann einfach alles miteinander gemacht, was man dann so draußen machen kann. Und Fußball, ja, ist deshalb die Leidenschaft, weil ich es wahrscheinlich sehr gut konnte, weil ich gemerkt habe, es ist etwas, was mir total Spaß macht, ist sehr vielseitig. Aber ich habe eigentlich gar nicht drüber nachgedacht zu dem Zeitpunkt.
Was ist denn das? Mitgelaufen. Ja, genau. Aber das eben auch dann mit großem Erfolg und vor allen Dingen mit großer Begeisterung. Was heißt das, dass Sie es gut konnten? Also ist es dieses Ballgefühl gewesen? Ist es die Schnelligkeit gewesen? War es die Spielübersicht? War es die Gemeinschaft? Was ist das, was Sie an diesem Sport auch heute noch fasziniert? Denn wir müssen ja alle morgens aufstehen, an unseren Arbeitsplatz gehen. Und wenn man das mit Begeisterung macht, umso besser. Was begeistert Sie?
Also als Kind muss ich einfach sagen, ich war die Dribblerin, ich war die Technikerin, ich war aber auch sehr schnell und ich bin ja erst sehr spät in den Verein gekommen und war Straßenfußballerin und ich konnte dribbeln, ich musste mich durchsetzen gegen Jungs, gegen Ältere. Mir hat keiner gesagt, du musst jetzt das oder das tun. Wir haben jongliert, wir haben gespielt, geschossen, also es war tatsächlich ein Eigentraining und ich bin ja sehr spät erst in den Verein und dann aber sehr schnell in die Nationalmannschaft gekommen und die Leidenschaft für das, was ich tue, liegt in mir drin. Ich finde die Gemeinschaft gut, sich als Team zu entwickeln, Niederlagen zu erleben, Siege zusammen feiern, sich weiterentwickeln zu können, einerseits im Sport selber, also besser zu werden, andererseits auch als Persönlichkeit. Und ich habe einfach jetzt das Privileg, das, was ich als Kind gerne gemacht habe, das, was ich als junger Mensch gerne gemacht habe, jetzt als meinen Beruf weiterzuführen. Also für mich war damals nicht klar, dass ich nach meiner Fußballkarriere im Fußball bleiben kann. Mhm. Und dass ich das heute tun darf, ist das größte Privileg, was ich haben kann.
Sie kommen aus einem Elternhaus, in dem Ihr Vater bei Thyssen in Wechselschichten gearbeitet hat und hat sich dann noch in einer Gärtnerei etwas dazu verdient. Die Mutter hat in einem Kindergarten geputzt. Beide Eltern waren fleißig. Ist diese Vorbildrolle des Fleißes von Eltern, die anpacken, etwas, was Sie heute auch noch in sich tragen?
Ja, absolut. Also ich habe so viele Werte von zu Hause mitbekommen. Wir mussten uns organisieren. Wir waren 5 Kinder zu Hause, also man hat 5 Kinder großgezogen, 7 Personen. Wir hatten eine Altersstruktur, da liegen halt 20 Jahre zwischen der Jüngsten und der Ältesten. Also da passiert halt eine ganze Menge. Und von daher, ja, habe ich das sehr, sehr geschätzt und schätzen gelernt, dass wir auch eigenständig groß wurden. Meine Eltern konnten sich nicht um alle 5 Kinder permanent kümmern, sondern wir mussten uns zum Teil selber organisieren. Wir waren sehr früh sehr selbstständig. Wir mussten unsere schulischen Dinge organisieren.
Anders als heute, ja, wenn man an Eltern denkt, die morgens schon mit gewärmten Schuhen die Kinder dann zum Training fahren und die ganze Zeit daneben stehen, die keine Sekunde aus den Augen lassen und auch mit dem Schiedsrichter diskutieren oder Lehrern, ganz egal auf welchen Bereich man das überträgt, ist das ja schon außergewöhnlich.
Genau, und das hat mich geprägt, also auch diese Selbstständigkeit, dann dadurch auch meine eigenen Ziele zu entwickeln, meine eigenen Wege zu gehen, gegen viele Widerstände natürlich auch. Und ich versuche heute auch Werte weiterzugeben. Wir haben einen Wertekodex im DFB-Team entwickelt, wir haben einen Wertekodex beim Frauennationalteam, welches wir leben wollen. Und die Mannschaft weiß mittlerweile, die Spielerinnen wissen mittlerweile, dass mir auch da Dinge wichtig sind, etwas auszusprechen, Danke zu sagen, viele Dinge einfach nicht als selbstverständlich hinzunehmen und immer wieder auch darauf zurückzublicken, dass wir in Mitteleuropa leben, wo wir alle nichts für können, dass wir hier geboren sind und dass es wirklich ein Privileg ist und dass auch das, dass wir Fußball spielen dürfen, gerade jetzt merken wir, dass ja nicht selbstverständlich ist.
Wenn Sie sagen, Sie mussten sich gegen Widerstände durchsetzen, an welche Widerstände denken Sie dann? An eigene innere Widerstände, um ein Ziel zu erreichen oder auch äußere?
Ja, ganz alle Faktoren. Also einmal auch äußere Widerstände, dass es natürlich für mich als Mädchen viel schwieriger war, Fußball zu spielen. Und dann auch in der Schule musste ich um die Akzeptanz kämpfen. Jedes Mal wurde im Lehrerkollegium abgestimmt, ob ich zur Nationalmannschaft darf. Ich war ja mit 16 schon Nationalspielerin, habe dann mein Abitur ja noch machen sollen, wollen, dürfen. Und ich weiß, dass mein Physiklehrer dann immer gesagt hat, wenn ich wiederkam, ja, ich kenne dich ja nur aus der Zeitung, komm mal an eine Tafel. Schwitz. Aber auch innere Widerstände. Ich fühlte mich immer ein bisschen anders als meine Mitschülerinnen, die sich vielleicht auch für ein paar andere Sachen interessiert haben. Mir war der Fußball sehr wichtig, ich war mehrheitlich mit Jungs zusammen. Dort musste ich mich auch selber finden, also auch in meiner Pubertät, in meiner Kindheit, in meiner Entwicklung. Und dann natürlich auch gegen viele Vorurteile anzukämpfen, aber auch viel zu leisten. Ich habe 5 Jahre beim Landessportbund in Duisburg gearbeitet und in Siegen Fußball gespielt. Ich bin 5-mal die Woche 160 Kilometer einfache Strecke zum Training gefahren. Ich bin aufgestanden zur Arbeit, ich habe meine Tasche gepackt, bin ins Auto, bin zum Training, bin nach Hause gekommen, bin ins Bett gegangen. Aber ich fand das cool, ich habe das geliebt. Das war für mich normal, weil mir das einfach so wichtig war, Fußball spielen zu können auf allerhöchstem Niveau.
Und trotzdem, Martina Voss-Tecklenburg, eine Wahnsinnsleistung. Und heute Fußballnationaltrainerin Deutschlands über den Weg aus einem Duisburger Mietshaus in die Nationalmannschaft. Wie das geht, darüber reden wir gleich nochmal. Und wie sie ihre Eltern überzeugt hat, dass Fußball genau das Richtige ist. Wie alles angefangen hat, da müssen wir mal ganz kurz zurück in die 80er, Anfang der 80er. Also da kam ich zurück von meinem Highschool-Austauschjahr aus den USA. MTV geht auf Sendung und der Hit des Jahres, Leute, Fade to Grey. Und was passiert dann? Es klingelt an der Tür in Duisburg bei Familie Voss. Martina Voss-Tecklenburg ist heute Fußballnationaltrainerin und war eine der besten Fußballerinnen unseres Landes. 1981 war diese Karriere noch überhaupt noch nicht abzusehen, aber beamen wir uns nochmal eben in diese 80er, liebe Martina Voss-Tecklenburg. Was hatte der Trainer des Fußballvereins Duisburg 1981 denn für ein Anliegen?
Ja, der Trainer hatte mich gesehen im Schwimmbad Fußballspielen sehen und er wollte, dass ich dorthin komme. Und da hat die Mama gesagt, nein, Fußball ist nicht für Mädchen. Die Martina ist viel zu zart und viel zu klein und hat nein gesagt. Ja, und das fand ich nicht so lustig und habe daraufhin mehrere Wochen mit Mama nicht gesprochen.
So, das hat die Mama jetzt mal davon. 1,90 sind Sie jetzt ja nicht geworden. Da muss man der Mama noch mal recht geben, Frau Voss-Tecklenburg. Aber Sie haben sich dann eben doch durchgesetzt. Das ist vielleicht noch mal ganz wichtig, um Widerstände zu überwinden, weil Sie haben dann sich ja heimlich angemeldet.
Genau, ich hatte einen Sportlehrer an der Schule, der mich unterstützt hat. Ich glaube, alleine hätte ich den Weg gar nicht gefunden. Und er hat gesagt, Martina, du bist so gut, du musst Fußball spielen. Und es gibt tatsächlich in Duisburg eben einen erfolgreichen, damals hieß es ja noch Damenfußballverein, in KBC Duisburg. Und dann sind wir zum Probetraining. Also er hat mich dort dann angemeldet und wir haben aber zu Hause nichts gesagt. Er hat mich dann abgeholt und sind dann heimlich zum Probetraining gefahren. Und das erste Training war in einer ganz, ganz kleinen Halle. Du konntest dort wirklich nur 3 gegen 3 spielen. Und wir haben auf diese kleinen, umgekippten Turnkästen gespielt. Ja, und da habe ich so überzeugt, dass die gesagt haben, du musst dich hier anmelden. Und das war eine Woche vor meinem 15. Geburtstag im Dezember. Und ja, dann bin ich 15 geworden, dann musste ich noch zum Arzt. Durfte ja nur bei den Frauen oder es gab halt dort auch keine Mädchenmannschaft. Und bin dann eben auch nach Hause und habe gesagt, Mama, jetzt bin ich 15 Jahre alt und ich möchte Fußball spielen. Ich kann das doch alleine entscheiden und die holen mich auch ab und hin und her. Und am Ende habe ich dann im März 83, mein erstes Fußballspiel für den KBC Duisburg gemacht.
Genau, und ein Jahr später schon Nationalmannschaft. Das kann man wohl sagen, ging schnell. Da war die Mama dann am Ende?
Stolz.
Stolz, ne? Schön. Schön, auch wenn man die Mama dann stolz sieht und wahrscheinlich auch ein bisschen stolz auf sich selbst, dass man das durchgesetzt hat. Ich glaube, das macht etwas mit einem. Das, was Sie gerade, liebe Martina Voss-Tecklenburg, erzählt haben. Wir reden gleich weiter hier im hr3 Sonntagstalk. Ich bin Bärbel Schäfer und ich habe mir nur meine langen blonden Haare ganz, ganz kurz geschnitten, damit ich in den 80ern bei den Jungs mitspielen durfte im Fußball. Und leider haben wir das Endspiel dann verloren, ärgerlich. Und so kann es gehen. Gleich mehr mit uns beiden. Aufgabe. Macht mal kurz die Augen zu. Ja, auch um euren Liebsten zu küssen. Aber denkt mal Fußball. Was fällt euch als erstes ein? Okay, Tore, Rasen, Klamotten waschen, Stadion vielleicht. Aber vielleicht auch die Eintracht heute gegen Köln. Denkt ihr auch an die Frauen auf den Plätzen? Ja, denn Frauenfußball und Männerfußball gibt's ja mittlerweile paritätisch überall, auch im Fernsehen, wird überall übertragen. Fußball war lange eine Männerdomäne. Und heute zu Gast ist eine der erfolgreichsten Fußballfrauen in Deutschland, Martina Voss-Tecklenburg, Trainerin der Frauennationalmannschaft. Die sagt, okay, wenn es irgendwo noch Bereiche gibt, die eine reine Männerdomäne sind, damit sollte Schluss sein. Im Fußball haben wir das ja schon geschafft. Aber wie sieht's denn aus mit den IT-Berufen? Frau Voss-Tecklenburg, was kann man sich eigentlich von Männern abgucken, denen man zum Beispiel auf dem Golfplatz, sondern Bolzplatz begegnet?
Ja, da kann man eine Menge lernen. Also das Durchsetzungsvermögen, dieses ich will auch um jeden Preis gewinnen. Und der Unterschied bei uns Frauen ist dann schon ab und an zu, dass wir schneller in Selbstzweifel sind. Ich habe ja auch 2 Jahre die Männer des SV Strahlen trainiert und habe dort auch die Unterschiede gesehen. Nicht auf dem Trainingsplatz, im Training, was du an Übungsformen machst, aber tatsächlich im Denken, im Umgang, in Führung, wo man schon unterschiedlich auch anpacken muss und auch unterschiedliche Dinge berücksichtigen muss. Und
da können wir Frauen schon. Es gibt also Unterschiede, ja?
Auf jeden Fall, die gibt's wirklich in dem, wie man miteinander spricht, wie man miteinander umgeht. Frauen aus meiner Sicht sind schneller im taktischen, technischen Lernen, hinterfragen mehr, wollen mehr wissen, bleiben auch hartnäckiger an den Themen dran. Die nehmen das nicht so einfach hin. Bei den Männern kommt schon ab und zu mal, kann ich schon, kenne ich schon, weiß ich schon, musste mir jetzt nicht erklären. Aber wie gesagt, so diese Selbstbewusstseinsfrage dran zu bleiben und auch sich was zuzutrauen, da können wir ein Stück weit von den Männern abschauen, aber die Männer können auch ganz viele Dinge von uns abschauen.
Wenn wir sagen, Leidenschaft für unseren Beruf ist immer mal schwankend, mal mehr und mal weniger, außer man ist natürlich so ein Fußball-Junkie wie Sie, Sie sind ja immer auf 180. Aber es gibt eben gute und schlechte Tage, denke ich mal, für uns alle an unserem Arbeitsplatz. Wenn man diesen Punkt hat, dran zu bleiben, wie können wir an diesen Punkt kommen, nicht aufzugeben, auch wenn mal ein Tag ist, wo man denkt, naja, die Batterien sind nicht ganz voll.
Stolz zu sein auf das, was man geleistet hat, rauszugehen durch die Tür und nicht zu sagen, das war jetzt ein Scheißtag und das hat alles nicht funktioniert und da war es nicht cool, sondern als erstes einfach zu sagen, was war denn heute gut, was habe ich denn erreicht, was habe ich denn gemacht? Und ich finde, dass auch stolz auf eine eigene Leistung zu sein überhaupt nicht verpönt ist, sondern das ist ganz, ganz wichtig für das eigene Gefühl, für die eigene Stärke und die Energie wieder zurückzugewinnen. Und dann kann man nämlich auch mal auf das schauen, was nicht so gut funktioniert hat. Und wenn man es andersrum macht, dann fällt es eher schwer, aus so einem Loch auch wieder herauszukommen. Das ist im Fußball ein Stück weit einfacher. Wenn du ein Spiel verlierst, hast du relativ schnell die nächste neue Aufgabe und musst den Fokus auch schon wieder nach vorne richten. Aber ich glaube, dass es auch in vielen Berufsfeldern auch funktioniert, sich eher auf das zu berufen, was man selber auch leistet und sich auch seinen eigenen Wert immer wieder auch vor Augen zu führen.
Nun kann man auch nochmal vielleicht auf die Konkurrentin gucken, weil Sie gesagt haben, Sie haben als junges Mädchen, als Sie in Duisburg sich dann angemeldet haben, ging das ja auch alles sehr schnell mit dem DFB und mit 17 schon in der Nationalmannschaft, zu sagen, ich orientiere mich nicht an denen, die schwächer oder auf gleichem Niveau sind, sondern ich suche mir Konkurrentinnen, Mitspielerinnen, die vielleicht sogar stärker sind oder eine Liga höher spielen. Ist das auch nochmal wichtig, sich da nicht einschüchtern zu lassen von Besseren?
Genau, also auch da zu sagen, wenn du da besser bist, dann zeig mir das doch, dann hilf mir doch dort. Aber ich kann eben wahrscheinlich auch etwas, wo ich besser bin. Und das ist genau das, was ich meine, da wertschätzend zu bleiben, den Respekt voreinander zu wahren und die Unterschiedlichkeit, die man einfach hat, auch zu akzeptieren. Ich musste das lernen. Ich habe früher ganz oft mein Umfeld überfordert, weil ich gedacht habe, die müssen alle genauso bekloppt sein wie ich und müssen genauso viel rennen und müssen genauso...
Nee, so viel irre kann es nicht gehen.
Genau. Und dann hat mir das jemand mal gesagt und hat gesagt, ist ja cool, dass du so bist, aber ich bin nicht so und du überforderst mich damit. Und das hat mich echt ja, in die richtige Richtung dann gebracht, auch die Unterschiedlichkeit eben auch zu respektieren und zu schauen, dass ich für mich zwar meine Werte in Anspruch nehmen kann und ich will auch in meinen Spiegel gucken können, aber das, was ich für mich in Anspruch nehme, darf ich nicht automatisch auf andere transferieren. Und das übt nur Druck aus. Und deshalb die Unterschiedlichkeit wirklich hinzunehmen und daraus eben stärken. Und eben Schwächen mehr zu akzeptieren und dann nicht immer drauf rumhacken, sondern da versuchen zu wachsen, aber vor allen Dingen auf die Stärken zu schauen.
Und wie bildet man dann dieses Team? Bei aller Unterschiedlichkeit müssen ja alle mit einem Ziel, EM, WM, dann Nation Cup jetzt, dann tatsächlich eben auch in eine Richtung gehen.
Genau, also wir haben die gleichen Ziele, aber was da ganz wichtig ist, Rollen zu definieren und mit diesen Rollen auch ehrlich umzugehen. Wir haben im Fußball nur 11 Plätze auf dem Platz, wir haben in der Regel 23 Spielerinnen im Nationalteam. Diese Spielerinnen spielen normalerweise in ihren Vereinen und dann haben wir 13, 14 Spielerinnen, die bei der Nationalmannschaft nicht von Beginn an spielen. Diese Rollen musst du definieren und klären, da muss man ehrlich sein, authentisch sein, man muss Argumente haben. Und man muss trotzdem wissen, dass diese Spielerin hinter dem gemeinschaftlichen Ziel steht. Und was ich möchte, ist, dass die Spielerinnen lernen, dass der Wert sich nicht über ihre Spielzeit definiert, sondern dass der Wert, den sie im Teamprozess einbringen können, natürlich viel, viel vielfältiger ist.
Also das stelle ich mir trotzdem vor, brauche auch ein bisschen Übung, denn das ist ja auch schon ein harter Moment, es auszusprechen gegenüber den 13, 14, die ihnen dann mit großen Augen gegenüber sitzen und natürlich auch genauso heiß sind, um spielen zu wollen. Kann man daran wachsen? Sind Sie daran gewachsen an dieser Aufgabe?
Ja, da wachse ich jährlich mit oder bei jedem Turnier und trotzdem sind es genau die schwierigsten Momente. Also mir fällt es jedes Mal schwer, zum Telefonhörer oder dann im Vier-Augen-Gespräch einer Spielerin sagen zu müssen, die 2 oder 3 Jahre auf irgendwas hingearbeitet hat, du bist nicht dabei, obwohl sie es genauso verdient hätte, weil sie genau die gleiche Energie da reingesteckt hat. Und da sind auch bei mir schon Tränen geflossen, auch in so einem Gespräch. Und ich finde, das ist auch keine Schwäche, sondern es ist eine Stärke. Nichtsdestotrotz muss ich am Ende eine konsequente Entscheidung treffen, muss davon wegkommen, es allen recht machen zu wollen und muss auch davon wegkommen, dass mich in dem Moment irgendwie alle lieb haben sollen, weil das funktioniert nicht.
Ja, und das zu lernen ist, glaube ich, eine ganz schöne Strecke, die Sie da schon gegangen sind, denn mittlerweile beherrschen Sie das ja richtig gut, denn sonst wären Sie ja nicht Frauenfußball-Bundestrainerin. Martina Voss-Tecklenburg mit mir im Gespräch heute an diesem Sonntagmorgen. Euch allen einen schönen Valentinstag. Gleich mehr mit uns. Heute ist der Tag zum Knutschen. Es ist Valentinstag. Und bei meinem Gast gab es zum ersten Gewinn der Frauen-Europameisterschaft ein, Achtung, haltet euch fest, Kaffeeservice. Es ist zum Symbol dafür geworden, dass auch Ende der 80er alte Männer beim DFB Probleme hatten, Frauenfußball ernst zu nehmen. So, sie hat eben auch dieses Service bekommen. Die Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg, vierfache Europameisterin und damals eben aktive Spielerin in diesem Winner-Team. Was zeigt Frau Voss-Tecklenburg dieses Service als Preis? Wie sehr die alten Herren im DFB eben auch noch ein Problem damals in den 80ern mit Frauenfußball hatten oder was zeigt das?
Man muss das einfach ein Stück weit erklären. Also wir waren ja reinste Amateure und ich glaube, dieser EM-Titel 89, der kam ja so ein bisschen aus dem Nichts. Also wir waren in der EM-Endrunde, da waren ja nur 4 Teams. Wir gewannen dieses Halbfinale gegen Italien in diesem dramatischen Elfmeterschießen und dann sind wir mit dieser Euphorie nach Osnabrück gefahren, ausverkauftes Stadion, haben Norwegen vom Platz gefegt. Und irgendwie waren dann plötzlich alle, oh, wir haben ja eine Frauen-Nationalmannschaft, die ist auch noch erfolgreich. Was machen wir jetzt mit denen? Und wir durften gar kein Geld verdienen. Wir waren reine Amateure, wir hatten den Amateurstatus. Also der DFB hätte uns damals gar keine Geldprämie auszahlen können. Also gab es irgendwie schnell die Idee, doch eine Sachprämie als Anerkennung. Wir haben ja den EM-Titel gewonnen, ne? Also wir haben ja nicht das Kaffee- und Tafelservice gewonnen. Aber es war die Anerkennung und die Wertschätzung. Aber es ist einfach eine schöne Anekdote und es steht für ganz viel.
Ja, bei den Männern hätte man da wahrscheinlich eine Bohrmaschine in die Hand gedrückt, um die Grollen-Klischees mal richtig hier schön zu festigen. Ist das Kaffeeservice noch im Einsatz oder mittlerweile auf irgendeinem Polterabend zerdeppert worden?
Nein, es ist bei mir zum Teil noch im Einsatz, aber es gibt auch Teile, die irgendwo im Museum stehen, in Köln oder im Sportmuseum in Dortmund. Selbst in der Schweiz steht ein bisschen was. Also es ist verteilt. Ich weiß gar nicht mehr, wo überall. Und ich schaue aber tagtäglich in den Küchenschrank und dann kommt immer mal wieder ein Teller hervor oder eine Kaffeetasse und
dann erinnert
man sich
auch
an eine schöne Zeit.
Ja, genau. Erinnert man sich ja auch an den Sieg. Und mittlerweile hat sich ja einiges getan. Es gab wichtige Veränderungen im Frauenfußball. Es sind eben nicht mehr nur noch Amateurinnen. Ein Zeichen von Emanzipation für den Frauenfußball dann tatsächlich auch?
Ja, ich weiß gar nicht, ob es ein Zeichen von Emanzipation ist, sondern es ist einfach ein berechtigtes Zeichen der Entwicklung. Wir haben mittlerweile Top-Profis. Der gesamte Frauenfußball hat sich toll entwickelt. Ich glaube, wir hatten eine WM 2019 Frankreich mit Superlativen. Also nicht nur, dass das sportliche Niveau wirklich richtig, richtig gut war, sondern Einschaltquoten, Marketinganteil, auch Prämien, was sich alles positiv verändert hat. Wir haben heute Top-Clubs aus dem Männerfußball, die sich für den Frauenfußball gleichwertig engagieren. Und die Weltspitze ist zusammengerückt. Also wir haben wirklich ganz, ganz viel erreicht. Und wir sind ja erst 50 Jahre jung. Das darf man, glaube ich, auch so sagen. Und ich finde, dafür sind wir echt große Schritte gegangen.
Ja, das muss man sagen. Erst vor 50 Jahren wurde der Frauenfußball in die DFB-Satzung aufgenommen, ne? Und damit offiziell erlaubt. Also das muss man ja nochmal so tatsächlich dann auch formulieren. Und mittlerweile ist es ja so, dass die Spielerinnen eben auch Verantwortung auf und neben dem Platz für gesellschaftspolitische, gesellschaftlich wichtige Themen dann tatsächlich übernehmen. Warum wird dieser Schritt eben immer wieder gegangen?
Ja, weil es unser Selbstverständnis ist. Also wir machen es nicht, um in der Außendarstellung irgendwie positiv zu wirken, sondern das ist in uns drin, das ist uns wichtig. Ich habe gerade jetzt auch in der Corona-Pandemie-Phase gemerkt, wie sehr sich diese Spielerinnen mit diesem Thema auseinandersetzen, wie viel Fragezeichen da auch waren, ob es richtig ist, weiter Fußball zu spielen, ob es das richtige oder falsche Signal ist, wo sie helfen können. Viele Spielerinnen sind sehr initiativ gewesen, sind in Altenheime gegangen, haben Einkäufe gemacht, engagieren sich auf vielen Themenfeldern wirklich sozial und tragen auch ihre Meinung und ihre Haltung nach außen. Und ich finde das sehr, sehr positiv und sehr wichtig, weil diese jungen Frauen einfach was zu sagen haben und berechtigterweise auch was sagen.
Und wenn Sie noch mal auf die letzten Monate oder aufs letzte Jahr, kann man ja jetzt schon sagen, zurückblicken, Corona, was war die größte Herausforderung für Sie als Bundestrainerin?
Die größte Herausforderung ist jetzt, glaube ich, im zweiten Lockdown. Wir sind weiterhin total engagiert, wir sind weiterhin echt positiv, wir wollen weiterhin alles anschieben, aber es fällt alles ein Stück weit schwerer. Und ich habe die größte Angst und Sorge gar nicht für meine Spielerin oben im Nationalteam, aber für den gesamten Nachwuchs. Ich glaube, dass uns im Sport gerade ganz viele junge Menschen verloren gehen. Und ich weiß nicht, ob sie in den Sport zurückkommen oder ob sich andere Themenfelder gerade auftun. Und ich möchte nur noch mal auch von der sportlichen Seite an die Politik auch appellieren, dass wir Wege finden müssen, den Outdoor-Sport relativ schnell wieder zu öffnen, vor allen Dingen für die jungen Menschen, für die Kinder. Es gibt in den Vereinen ganz viele Ideen, ganz viele Konzepte. Wir müssen nicht 90 Minuten auf engem Raum mit 20 Kindern trainieren, aber wir können 3x30 Minuten mit 4 oder 5 Kindern trainieren. Auf einer Tartanbahn, die 400 Meter Rundbahn hat, da können Gruppen von Kindern sich bewegen. Und es ist so wichtig, wir würden viel der Gesellschaft gerade geben können an Wert. Wir könnten eine Perspektive den jungen Menschen geben und wir brauchen das aktuell. Und die Sorge habe ich ein wenig, dass uns da echt eine Generation gerade verloren geht.
Und Ihre Antwort auf die Frage, ob es richtig ist, dass der Profifußball weitergemacht hat? Sie haben gerade erwähnt, die Spielerinnen haben sich das gefragt. Ist das richtig in Corona-Zeiten?
Ja, ich glaube, jetzt, wie wir es geschafft haben und auch den Weg, den wir gegangen sind, und ich möchte jetzt wirklich das Positive herausheben, da ist es schon richtig. Wir haben da eine große Vorbildfunktion und ich spüre es an den Menschen, die sagen, wenn wir gar keinen Fußball hätten, dann haben wir gar nichts mehr, auf das wir uns freuen können. Und wir haben wirklich mit unseren Fans auch im Dialog gemerkt, es ist ihnen extrem wichtig, uns auch aus der Ferne zu unterstützen. Und sie sagen, ja, es ist toll, dass wir wenigstens dort Sport sehen können. Das betrifft ja auch den Handball oder jetzt auch Ski. Und also dieser Profisport auf höchster Ebene funktioniert und er ist für die Menschen wichtig.
Wir sind gleich zu unserer letzten Runde im Gespräch mit Martina Voss-Tecklenburg, Frauenfußball-Bundestrainerin. Jede Sportart, und bei uns geht es ja heute im weitesten Sinne eben auch um Sport, hat so ihre Klischees. Bei Fußballspielern zum Beispiel denken wir so oft an Menschen, die höchstens mal ein Buch anfassen, wenn sie die Anleitung für eine Playstation ist. Handball- und Hockeyspieler gelten ja so allgemein immer als extrem trinkfest. Und Menschen, die in Deutschland Biathlon betreiben, sprechen oft einen bayerischen Dialekt, so denken wir. Auch zum Frauenfußball gibt es natürlich zahlreiche Klischees. Die sind nicht immer nett. Und Martina Voss Tecklenburg, Bundestrainerin und früher eine der besten deutschen Fußballerinnen, kennt bestimmt den ein oder anderen Spruch und Klischees eben über Frauenfußball. Liebe Frau Voss-Tecklenburg, nerven die noch oder werden die von Ihnen einfach ignoriert?
Die werden eher ignoriert und belächelt, aber da, wo ich mich mit Menschen auseinandersetzen kann, die immer irgendwie noch Vorurteile haben, da setze ich mich sehr gerne auseinander und versuche dann zu überzeugen, und zu sagen, komm doch einfach mal selber, mach dir dein eigenes Bild, weil Vorurteile sind eben Vorurteile. Also Genau. Guckst dir erst an und urteile danach.
Und Vorurteile haben wir ja auch bei Frauen in der Technik. Sie sind Botschafterin von She4IT. Dort gibt es eben auch den Aufruf für Frauen, seid neugierig, guckt euch das doch mal an, die Berufe in der IT-Branche. Lehnt nicht gleich ab. Darauf haben wir versucht, ja heute auch ein bisschen aufmerksam zu machen. Und nicht nur im Profisport, sondern auch dort gibt es von Ihrerseits High-Potential-Coachings oder kreative Coaching-Methoden. Gibt es auch eine Kabinenansprache?
Ja, es gab eine Kabinenansprache bei der Adesso 11, wo wir genau gesagt haben, was wollen wir mit der She4IT-Kampagne eigentlich erreichen. Und es ist ja so ein Teamprozess auch, den wir gegangen sind. Wir wollen diese jungen Damen, die wir dort unterstützen, einfach ja, zu noch besseren Führungskräften und Persönlichkeiten ausbilden, damit sie wiederum Vorbilder sein können und wiederum Multiplikator sein können für andere junge Menschen, an die Unis zu gehen, schon in die Schulen zu gehen und auf dieses Berufsfeld einfach neugierig zu machen, weil es ist einfach eine Zukunftsbranche. Es ist eine Branche, die stabil ist. Es ist eine Branche, in der man gute Karrierechancen hat und auch dementsprechend Geld verdienen kann.
Ja, und das kann man ja im Profifußball auch. Könnte noch ein bisschen mehr sein, oder? Im Vergleich zu den Männern. Mehr geht immer, oder, Frau Voss-Tecklenburg? Wir sind fast am Ende. Es gibt nur noch unseren Fragenhagel. Und ich glaube, wer so hoch trainiert, so durchtrainiert und so zielstrebig ist wie Sie, wird den tatsächlich auch überstehen. Bereit?
Bereit.
Bester Fußballsong?
Hier, Liverpool. Ich komme nicht drauf.
Okay. Da hupt den schon jemand im Hintergrund.
Er lacht schon.
Hat die Frauenfußballnationalmannschaft eine WhatsApp-Gruppe?
Ja.
Frauenfußball mit Männerfußball zu vergleichen ist falsch, weil?
Wir spielen einen Fußball.
Bundestrainerin zu sein heißt für mich?
Ein Riesenprivileg und dieser Job ist einmalig.
2022. Was steht denn da an? Mal sehen. Europameisterschaft? Welches Ziel?
Europameisterschaft in England. Wir wollen ins Finale.
Welche Siegprämie soll es beim Frauenfußball nie wieder geben?
Ein Kaffee und Tafelservice.
Welche Fußballerinnen-Eigenschaften können wir auch im ganz normalen Berufsleben jede Frau tatsächlich nutzen?
Zielstrebigkeit, Selbstbewusstsein und Durchsetzungsvermögen.
Und dafür stehen Sie. Auch für die Kampagne She4IT. Ich bedanke mich für Ihre Zeit. Ich glaube, das ist Ihr Trainingspartner, der Sie zum Joggen schon anhubt hinten im Hintergrund, oder?
Genau.
Das kann auch sein. Vielen Dank und einen schönen Sonntag noch und viel Erfolg für die Mannschaft.
Vielen lieben Dank. Hat mich sehr gefreut. Dankeschön.
Ich auch. Tschüss.
Zu Hause in Hessen.